Ja, ich grüße Sie auch herzlich zu Ihrem Gottesdienst der steilen Themen. Wie ich so mitbekommen habe, haben Sie sich ja bisher tapfer schon durch den ersten Korintherbrief hier gekämpft. Und ja, ich habe mich heute besonders warm angezogen. Ich lese Ihnen den Text vor, 1. Korinther, Kapitel 11, die Verse 2 bis 16. Da heißt es: Ich lobe euch, dass ihr an mich denkt in allen Stücken und haltet den Brauch, wie ich ihn euch gegeben habe. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus ist eines jeglichen Mannes Haupt. Der Mann aber ist des Weibes Haupt, Gott aber ist Christi Haupt. Ein jeglicher Mann, der da betet oder weissagt und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die da betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist ebenso viel, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so schneide man ihr auch das Haar ab. Nun es aber einer Frau übel steht, dass sie das Haar abgeschnitten habe oder geschoren sei, so lasse sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht, eine Autorität auf dem Haupt haben um der Engel willen. Doch ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau in dem Herrn. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott bete. Lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass es einem Mann eine Unehre ist, so er langes Haar trägt, aber der Frau eine Ehre, so sie langes Haar hat? Das Haar ist ihr zum Schleier gegeben. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, der wisse, dass wir solchen Brauch nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Ja, die Gottesdienstordnung. Damals in Korinth. Ein Text, der, so wie ich das auch in meiner Zeit als Leiter der Evangelischen Gesellschaft erfahren habe, öfters missbraucht worden ist. Also wegen eines Kopftuchstreites hatten wir in den 90er Jahren 2 Gemeindespaltungen in der Evangelischen Gesellschaft. Und ich bin dann erstmal dahin gefahren und habe versucht, mit den Geschwistern zu arbeiten. Nein, 2 Gemeindespaltungen. Das heißt tatsächlich, unser Text berührt ein sehr heißes Eisen. Und was ist das heiße Eisen? Also, was macht das Eisen heiß? Und ich glaube, dahinter steckt ein Thema, das wir ein bisschen heute hier ein bisschen anschneiden wollen, um das Ganze im Gesamten zu verstehen. Und zwar glaube ich, dass das etwas mit dem Patriarchat zu tun hat. Gott hat im Alten Testament die Patriarchen bekannt, auch gebraucht für das Reich Gottes, damals in Israel. Aber über die Zeiten hinweg, und das lässt sich geschichtlich einwandfrei belegen, über die Zeiten hinweg wurde das Patriarchat zu einer Quelle der Unterdrückung der Frau. Anfang des 20. Jahrhunderts kam in Deutschland die Frauenrechtsbewegung, die das Frauenwahlrecht in Deutschland forderten. Und tatsächlich wurde nach dem Ersten Weltkrieg, also durch solche Frauenrechtstreffen, errungen, als Friedrich Ebert den Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik einleitete, wurde erreicht, dass das Frauenwahlrecht beschlossen wurde. Wir müssen verstehen, also eigentlich können wir das gar nicht verstehen, weil wir denken, ja, wo gibt es denn sowas? Bis 1908 war Frauen die Mitgliedschaft in einer politischen Partei verboten. Also wir kommen aus einem Denken her hier in Deutschland, das uns zum Teil bis heute in den Knochen, besser gesagt in den Köpfen steckt. Am 19. Januar 1919, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, gab es dann die erste Wahl zur Deutschen Nationalversammlung mit Frauen ab dem 20. Lebensjahr, denen aktives und passives Wahlrecht zugestanden wurde. Das war eine Revolution. Passives Wahlrecht heißt, man kann sich wählen lassen. Man hat nicht nur das Recht zu wählen, sondern man kann sich wählen lassen. Für Frauen, die bis 1908 noch nicht mal Mitglied sein durften in einer politischen Partei. Also ein Riesensprung. Ich habe mal nachgeschlagen, also mich hat das Thema auch sehr interessiert, wie das denn überhaupt in Europa war. Da stellt sich heraus, in Europa war Wahlrecht für Frauen, passiv und aktiv, in Finnland als erstes, ab 1906, in Norwegen schon 1913, in Russland 1918, in Luxemburg 1919, in den Niederlanden 1920, in Schweden 1921, in England 1928, in Frankreich 1944, in Italien 1946, in Griechenland 1952, in der Schweiz 1971, in den USA 1965. Wenn man sowas hört, dann merkt man, wie dick der Brocken ist, an dem wir da graben. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Also bei uns vor allem die Männer. Und so werden bis heute täglich Frauen von Männern gedemütigt, geschlagen, um Macht über Frauen aufrechtzuhalten. Über 240.000 Opfer von häuslicher Gewalt wurden nach Info des Familienministeriums in 2022, vor 2 Jahren, registriert. mit einem Anstieg von 8,5% zum Vorjahr. Und in 2022 wurden 133 Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet. Das sind fast 3 pro Woche. Wegen einer tiefsitzenden und meist unangesprochenen, unbekannten Macho-Haltung der Männer. Gibt es noch Schlimmeres? Ja. Das geht nämlich bis in fromme Kreise hinein. Im orthodoxen Judentum, nichts gegen die Juden hier, beileibe nicht, im orthodoxen Judentum dankt der Mann jeden Tag im Morgengebet, dem sogenannten Schacharit, dankt er Gott jeden Morgen, dass er ihn nicht als Frau erschaffen hat. Was macht das mit uns Männern? So, wie sollen wir den Text 1. Korinther 11 verstehen? Okay. Ich finde es wichtig, dass wir genau hinschauen und sehen, dass Paulus hier das interessante Wort Brauch benutzt. Etwas, was ganz viele überlesen. Brauch bedeutet eine überkommene Tradition. Eine zeitgenössische Sitte, ein Brauchtum, das aber oft die Tendenz hatte, vor allem über längere Zeiträume hinweg, zum Gesetz zu werden. Das ist das Problem, mit dem Jesus zu tun hatte, damals in Israel, dass das Brauchtum und das Wort Gottes mit den Jahren und Jahrhunderten den gleichen Rang bekommen hatte. Brauchtum und Gebot müssen aber unterschieden werden. Brauchtum ist gut und richtig, und das ist das, was Paulus hier 1. Korinther 11 betont. Gut und richtig müssen aber unterschieden werden von dem Gebot Gottes. Brauchtum ist nicht gleich Gebot Gottes. Brauchtum ist auch kulturbedingt, sogar modebedingt. Wenn wir da mal in die Antike hineinschauen, wird das zum Beispiel gerade beim Thema Haarlänge sehr deutlich. Also, die Haarlänge von Männern und Frauen war kulturbedingt, modebedingt. Römische Männer zum Beispiel trugen einen Kurzhaarschnitt. Das war besonders im Heer praktisch. Helm auf und so, brauchte man kurze Haare. Aber die männliche Oberschicht, ob Sie es glauben oder nicht, lockten sich die Haare mit einem Brennstab. Die männliche Oberschicht. Zum Beispiel der Kaiser Augustus. Die Suebenmänner, die Sueben waren ein wilder germanischer Volksstamm, die trugen den sogenannten Suebenhaarknoten. Und zwar schräg am Kopf, am Hinterkopf, schräg, also ungefähr so hier. Würde bei mir jetzt nicht funktionieren. Ich bin aber auch kein Suebe. Die griechischen Frauen in der Antike, von der wir hier sprechen, trugen mit Bändern zusammengehaltenes langes Haar. In der Neuzeit, also um 1600 zum Beispiel, trugen die Aristokraten schulterlange, über die Schultern hinausgehend, schulterlange Haarlocken. Ludwig der 14., also der Sonnenkönig, Roy Soleil, 18. Jahrhundert gestorben, führte Perücken für Männer und Frauen ein. Und je höher die gesellschaftliche Schicht war, also je höher der soziale Stand war, desto opulenter waren das, waren Türme zum Teil. Im Judentum trugen, also zu der Zeit, von der wir hier eigentlich sprechen, trugen die Männer zur Zeit Jesu schulterlanges Haar. Bis auf die Schulter. Also Jesus, Jesu-Look, ja. Haben wir immer so einen schulterlangen Jesus da. Aber keine Kopfbedeckung. Eine Kopfbedeckung trugen Juden eigentlich nur bei feierlichen Anlässen, wie zum Beispiel einer Beerdigung. Aus Respekt. Das war eine Respektsbezeugung. Erst im 16., 17. Jahrhundert kam die sogenannte Kippa, also dieses runde Ding, das man hier auf dem Hinterkopf trug. 16., 17. Jahrhundert kam die Kippa in die Synagoge als Brauch, wahrscheinlich um sich von den christlichen Männern zu unterscheiden. Jüdische Frauen hingegen trugen immer langes Haar. Immer. Über die Schultern hinaus. Und vor allem die verheirateten Frauen trugen immer einen Schleier. Brauch. Sitte. Entblößtes Haar, also vor allen Dingen als verheiratete Frau, also junge Mädchen hatten schon mal keinen Schleier auf, aber eine verheiratete Frau, die ihr Haar entblößte, den Schleier abnahm oder sogar kurzes Haar trug, das war sehr anstößig. Es war eigentlich ein Zeichen von Unzucht. Prostituierte liefen so herum. So viel einmal zum Thema Brauch. Und ich finde es wichtig, das hier zu verstehen und zu unterscheiden. Meine nächste Frage ist, was sagt denn eigentlich das Gebot dann, wenn Brauch nicht gleichzusetzen ist mit Gebot? Was sagt denn das Gebot Gottes? Und darauf kommt Paulus zurückzusprechen hier in dem Epheserbrief, den wir hier gehört haben, Epheser 5. Nun, in der Schöpfungsordnung Gottes schuf Gott den Menschen als Mann und Frau, beide im Ebenbild Gottes. Das ist etwas ganz Gewaltiges, etwas ganz Großes. Die Frau wurde dem Mann als gleichwertige Hilfe geschaffen. Sie war sein Gegenüber. So könnte man das Wort eigentlich da im Mose am besten übersetzen. Ein Gegenüber auf Augenhöhe. Also der Mann guckte nicht herunter und die Frau guckte nicht rauf, sondern innerlich, vielleicht war sie kleiner als er, was auch immer, innerlich, In ihrer Persönlichkeit waren die beiden auf Augenhöhe. Als Adam der Eva begegnete, bricht es aus ihm geradezu begeistert heraus. Das Wort Begeisterung steht da nicht, aber man kann diesen Text, diesen hebräischen Satz, den er da sagt, den kann man als ein, der ist emotional, als einen begeisternden Ausdruck verstehen. Dass er nämlich sagt, endlich jemand, der mir entspricht. Also eine Persönlichkeit. Persönlichkeit ist ein wichtiges Zeichen von Ebenbildlichkeit Gottes. Gott ist Person. Deshalb sind auch wir Persönlichkeiten. Ein Mensch, anders als ein Tier. Ein Du. Eine Ansprechperson auf Augenhöhe. Das reißt den Adam vom Hocker. Und so sollten sich beide respektieren in einer gemeinsamen Aufgabe, nämlich die Schöpfung zu gestalten, zu nutzen, zu bewahren. Der Epheserbrief, Paulus schreibt im Epheserbrief deshalb in Kapitel 5 auch einen Vorsatz, Vers 21 nämlich. Bevor er dann auf die Ordnung im Gottesdienst zu sprechen kommt, und da heißt es, seid einander untertan. Das adressiert den eigentlichen Schöpfungswillen Gottes, so wie er im 1. Mose steht. Im Neuen Testament spricht Paulus dann über die Rollen der beiden. Die Männer sollen ihre Frauen lieben, betont er. Und das ist auch ein ganz steiler Vergleich, der dann kommt, nämlich so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das heißt, wie Christus sich für die Gemeinde aufgeopfert hat, so sollen die Männer sich aufopfern für ihre Frauen, sie ehren und für sie da sein. Das war ein sehr krasses Zeugnis im Gegensatz zum Heidentum. Im Heidentum wurden die Frauen unterdrückt. Besonders in Korinth. Wir reden hier von einem Korintherbrief. Im Korinth gab es eine sehr lasche Haltung zu ehelicher Treue. Das ist weit entfernt von Lieben und Aufopfern. Das ist geradezu das Gegenteil. Prostitution damals war an der Tagesordnung. Und aus diesem Milieu kamen die Männer, auch die Frauen, in der Gemeinde in Korinth. Frauen sollten nach der Schöpfungsordnung ihre Männer respektieren. Also, die alte Luther sagt, untertan sein. Ich glaube nicht, dass es das eigentlich den Sinn trifft. Es geht um Respekt. Um gegenseitigen Respekt und besonders den Respekt der Frauen, ihrer Männer, ihren Männern gegenüber. Sie sollen sie lieben und wertschätzen, ihnen helfen auf Augenhöhe. Die Frau war eine Hilfe für ihren Mann. Sie war nicht die Dienerin des Mannes. Sie sollten ihren Männern helfen. Sie sollen sie nicht herumkommandieren, sie nicht herabwürdigen, sie nicht verachten. Wie das zum Beispiel in der Antike ja wirklich gang und gäbe war. Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, das klassisch für viele steht. Nämlich Sokrates, berühmter Mann, verehrter Philosoph, wunderbar, er hat tolle Sätze gesagt. Aber er hat sich tagelang mit seinen Studenten, mit seinen Schülern, hat er sich, sie wandelten da umher, die saßen nicht in einem Klassenzimmer, ja, und philosophierten Tag und Nacht. Das heißt, er kümmerte sich um seine Frau, die hieß übrigens Xantippe. Vielleicht haben Sie schon mal was von Xantippe gehört. Um die kümmerte er sich überhaupt nicht. Also so ein ganz lieber, aber einer, der nur um sich und seine philosophischen Ideen kreiste und kein Opfer, aufopfern, war dem fremd. Sowas von fremd. Und seine Frau, die Xantippe, deshalb kennt sie die ganze Welt, war nur, immer, nur am Meckern. Furchtbar. Solche Ehen gibt es. Bis in christliche Gemeinden hinein. Da erscheinen die beiden ganz friedlich nebeneinander. Ihr Lieben, das ist die Versuchung des Teufels. Immer und immer wieder. Männer lieben ihre Frauen nicht. Öfters nicht. Sie opfern sich nicht für sie auf. Sie sprechen gerne von Liebe, meinen aber vor allen Dingen Sex. Aber sie tun nichts für sie, für ihre Frau. Sie hängen sich nicht rein. Sie streicheln ihre Haut, aber sie begegnen nicht ihrer Seele. Und Frauen ehren ihre Männer nicht. Sie reagieren auf dieses egomane Verhalten der Männer, reagieren sie und sagen, wie soll ich, wie kann ich den denn noch ehren? Bitteschön. Statt auf Gott zu hören und ihren Mann um Gottes Willen zu ehren. Deshalb wird das hier betont, dass die Frauen Respekt haben sollen vor ihren Männern, obwohl die den Respekt öfters nicht verdient haben. Stattdessen demütigen sie ihn, meckern und nörgeln ihn ständig an ihm herum. Und das schaukelt sich hoch. Dieses furchtbare Bild, Männer lieben nicht, Frauen respektieren nicht, das schaukelt sich hoch. Und je dichter und höher und spitzer das wird, desto mehr müssen wir heucheln. Als Christen in der Gemeinde. So, noch ein dritter Gedanke. Das Gebot steht über dem Brauch. Das ist sehr wichtig und so, meine ich, kann man diesen Text am besten auch verstehen. An dieser Stelle sagt Paulus in die Situation der Korinther damals hinein, er betont, dass das auch in allen anderen Gemeinden so sein soll, aber er spricht vor allen Dingen zunächst einmal die Situation der Korinther an, weil das da besonders gravierend, schrecklich war. Die Frauen sollten den Schleier nicht ablegen. als Zeichen des Respektes und wahrscheinlich auch vor der jüdischen Tradition. Denn in den christlichen Gemeinden, nicht nur in Jerusalem, sondern im ganzen Römischen Reich, bildeten sich ja christliche Gemeinden und Paulus gründete Gemeinden in Kleinasien und in vielen Gegenden damals. Und da waren fast immer Juden da. Also es war auch eine Reaktion auf die Juden im Umfeld. Weil wenn die Juden in solch eine Gemeinde kamen und die Frauen trugen keinen Schleier, dann wussten die, das sind alles Huren hier. Frauen sollten um des Respektes willen dieses Brauchtum, das in der Zeit so galt, vor allen Dingen im Judentum, sollten eben ihre Männer auch sichtbar nach außen hin respektieren. Sie sollten nicht die Xantippe geben. Dabei ist dieser Schleier eben nur ein Zeichen. Wichtiger aber ist die Haltung, die dahinter steckt. Also eine Frau, die zum Beispiel einen Schleier trägt, ihren Mann aber im Herzen verachtet, die ist dem Willen Gottes weiter entfernt als eine Frau, die keinen Schleier trägt, aber ihren Mann ehrt. Nur in der damaligen Zeit war das überhaupt keine Option, keinen Schleier zu tragen. Das war ein so starkes Zeichen nach außen, das so missverstanden wurde, dass das gar nicht ging. Und in Korinth waren Frauen, die sagten, ja, jetzt brauchen wir keine mehr, wir sind frei. Und ein Mann, umgekehrt gesagt, der für seine Frau da ist und sie liebt, der ist dem Gebot näher als ein Mann, der von seiner Frau sichtbare Unterordnung verlangt, mit oder ohne Kopftuch. Sie aber tatsächlich unterdrückt. Also das Gebot ist das Herzstück und nicht der Brauch. Deshalb ist es wichtig, das Gebot Gottes zu verstehen und zu befolgen, mehr als Bräuche zu pflegen, die kommen und gehen und sich verändern. Und deshalb ist es meines Erachtens, betone ich jetzt mal, ist meine persönliche Meinung, ganz richtig, wenn Frauen heute im Gottesdienst eben keinen Schleier mehr tragen. Ich kenne ganz liebe Geschwister, die tragen einen Schleier. Und sie wollen damit ausdrücken, ich will meinen Mann respektieren. Okay, wenn das dein Zeugnis ist, dann ist das okay. Das Problem dabei ist nur, dass dieses Zeichen heute im 21. Jahrhundert missverstanden werden kann. Sie haben wahrscheinlich auch verfolgt, was da im Iran los ist und in islamischen Ländern und wo Frauen ihren Schleier abreißen. Ja, und jetzt übrigens nach den Anschlägen erneut, etwa 50% der iranischen Frauen reißen sich ihren Schleier vom Kopf und werden neuerdings von Geheimpolizei im schwarzen Auto von der Straße weg verschleppt. Das also eine furchtbare Situation. Und das Kopftuch ist zu einem Kampfmittel geworden. So, das, glaube ich, ist es gut, wenn wir das verstanden haben, was es eigentlich für eine Bedeutung hat oder hatte und heute es darum geht, dass Frauen ihre Männer respektieren und Männer ihre Frauen lieben. So, also das Gebot zu verstehen, Das ist wichtig. Und das zeigt sich übrigens in diesem Text interessanterweise an einer Stelle besonders, nämlich an der Weissagung der Frauen im Gottesdienst. Frauen dürfen in der Gemeinde und meines Erachtens auch im Gottesdienst, in manchen Brüdergemeinden wird gesagt, ja, das war aber keine gottesdienstliche Veranstaltung, deshalb, beziehungsweise das in der gottesdienstlichen Veranstaltung ist das anders als in der Bibelstunde und im Hauskreis. Ich glaube, dass auch im Gottesdienst, deshalb hat Luther hier drüber stehen, Verhalten im Gottesdienst, dass Frauen im Gottesdienst auch berechtigt sind, das Wort Gottes weiterzusagen. Weissagung, also Prophetia, prophetische Rede, in der richtigen Haltung, auf die kommt es dem Paulus an, war und ist eine ganz wichtige Gabe Gottes in seiner Gemeinde. Prophetische Rede ist nicht in erster Linie Lehre. Es ist auch nicht in erster Linie Zukunftsvorhersage, also der Prophet sagt die Zukunft heraus. Das ist ein kleiner Aspekt. Der Hauptaspekt ist eigentlich ein ganz anderer, nämlich eine seelsorgerliche Anwendung, eine Begabung, das Wort Gottes in eine Situation hineinzusagen, auf den Punkt zu bringen. Und alle haben den Eindruck, hier hat Gott gesprochen. Das ist Prophetia. Das ist prophetische Rede, Weissagung. Eine ganz wichtige Gabe Gottes, die nicht jeder Mann hat und nicht jede Frau, aber manche Männer und manche Frauen. Und wenn in manchen Gemeinden Frauen den Männern öffentlich nichts von Gott sagen dürfen, dann oft deshalb, weil die Männer nämlich befürchten, die Frauen wollen immer nur herrschen. Also schweigen. Das zeigt übrigens gerade der erste Korintherbrief, dass er im Kapitel 11 sagt, die Frauen, die dürfen weissagen mit in der richtigen Haltung. Und ein paar Kapitel weiter, drei Kapitel weiter, sagt er, sie sollen schweigen. Das ist ja ein Widerspruch. Den muss man verstehen aus dem Geschehen der korinthischen Gemeinde heraus. Also ich glaube, dass so ein wichtiger Segen Gottes in der Gemeinde unterbunden wird. Natürlich muss für Weissagung müssen auch bestimmte Organisationsformen gefunden werden, bestimmte Traditionen, also gute Umgangsformen. Man muss einen Brauch finden dafür, mit dem die Gemeinde leben kann. Aber das Prinzip, das Gebot, das muss klar sein. Damit will ich hier schließen. Wo liebst du deine Frau nicht? Ihr lieben Männer. Das nimmt man mit nach Hause. Und du liebe christliche Frau, wo respektierst du deinen Mann nicht wirklich? Im Herzen. Und wo geben wir als Gemeinde Männern und Frauen nicht genug Raum, um Gottes Gaben zu entfalten? Und an die Männer sage ich jetzt noch einen Satz und dann beten wir zusammen. Und der heißt, ihr lieben Männer, fangt an. Amen. Lasst uns miteinander beten, wer sich beteiligen will.
Ja, Herr, vielen Dank. Preisen dich für dein Gebot, Herr Jesus. Und dass du